hat dann irgendwo die Kurve gekratzt und irgendwann kam dann ein Lehrperson zu mir, ein Kollege, und hat gesagt, Johnny, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach nicht Prüfungen machen und einfach den ganzen Stoff kippen. Und dann habe ich gesagt, doch, das kann ich. Und ich mach's. Und da kann mich niemand davon abhalten, außer die Schulleitung kann sagen, hey, ich künde dir. Aber ich folge im Moment meinem inneren Kompass und der sagt, es muss anders gehen.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Mein Name ist Maike Schäbitz und ich präsentiere dir heute ein Gespräch mit Jonathan Dollenmeier. Jonathan ist als Lernbegleiter, Ermöglicher und Raumgestalter für Leben in Gemeinschaft wirksam. Er hat 12 Jahre als Sekundarlehrer an staatlichen Schulen in der Schweiz gearbeitet. Diese Rolle als Lehrperson hat sich irgendwann so unstimmig für ihn angefühlt, dass er sich entschieden hat, die Schule hinter sich zu lassen und neue Wege zu gehen. In diesem Gespräch lässt er uns teilhaben an seinem inneren Weg und Findungsprozess hin zu einer Begleitung von jungen Menschen, die sich für ihn stimmig und resonant anfühlt.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Ich wir alle. Unser heutiger Gast ist Jonathan Dollenmeier aus der Schweiz. Und ich switche jetzt schon mal direkt zu deinem Spitznamen. Hallo Johnny, schön, dass du hier bist.
Hallo Maike, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Johnny, über dich kann man lesen, dass du verheiratet bist, Papa von 2 Mädels, Sekundarlehrer, Erlebnispädagoge und Survival-Unterkunft-Begeisterter. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt warst du fast 12 Jahre als Sekundarlehrer an staatlichen Schulen tätig. Und du bist aber in dieser Rolle, junge Menschen in ihrem Lernen zu unterstützen und zu begleiten, da bist du seit einigen Jahren dabei, den für dich stimmigen Weg zu finden und zu gehen. Und das ist für dich ein anderer, als an einer staatlichen Schule tätig zu sein. Und ja, ich möchte mich heute mit dir dazu austauschen, wie und wodurch dir klar wurde, dass dieser Weg als Lehrer in einer staatlichen Schule, dass der unstimmig für dich ist und wie du dich aufgemacht hast zu dem, was mehr mit deinem Wesen resoniert, was sich für dich stimmig anfühlt. Vielleicht so zum Einstieg, was würdest du sagen, wann oder wie hat mal dein Weg in der Begleitung von jungen Menschen überhaupt angefangen?
Ja, ich glaube, es hat so in einer Jugendgruppe angefangen, also ähnlich der Pfadi, einer Jugendschar. Da habe ich Verantwortung übernommen und Kinder angeleitet, im Draußensein, Geschichten erzählt und sie begleitet. Ich habe begonnen, in meiner Freizeit Jugendliche zu begleiten. Also beim Fußballspielen habe ich mich mit ihnen getroffen und ihnen wie einen Raum eröffnet, wo sie zusammenkommen konnten mit einem Erwachsenen. Ihnen ein bisschen die Freizeit wie ein bisschen begleitet habe in dem Sinn. Genau. Und das war so in meiner Gymi-Zeit. Und dann später war ich, was ich dann schon mit der Ausbildung angefangen habe zum Primar- und Sekundarlehrer, war ich sehr lange in offenen Jugendtreffs tätig. Und da habe ich so gemerkt für mich, dass es macht mir ganz viel Freude, Menschen begleiten zu dürfen, vor allem junge Menschen und Kinder. Und mich hat es immer begeistert, wenn da eine echte Verbindung stattgefunden hat, eine Beziehung. Und ich glaube, das war auch meine Hauptmotivation, weshalb ich überhaupt Lehrer geworden bin. klar, viele in meinem Umfeld haben gesagt, hey Johnny, du hast einfach so, sofort den Draht zu Kindern und Jugendlichen. Das liegt dir irgendwie einfach. Du hast das im Blut. Du musst irgendwann das in diese Richtung machen. Und ja, ich habe darauf gehört und mich in diese Richtung bewegt. Und ja, das ist sicher so in Retrospektive, so könnte ich sagen, dort würde ich das verorten, dieses Aufwachen oder diesen Anfang dieser Leidenschaft, ja, oder dieser Begeisterung. Genau.
Wenn ich jetzt die Menschen fragen würde, die gesagt haben, das liegt dir im Blut, hast du eine Idee, was sie antworten würden? Also was ist das, was du sagen würdest, was deine Verbindung zu jungen Menschen, ja, was sie so besonders macht?
Das ist eine gute Frage, sich in, also in diesen Perspektivenwechsel zu machen. Ich glaube, sie würden vermutlich sagen, Johnny, der verbringt gerne Zeit mit Kindern und Jugendlichen. Der ist einfach gerne mit ihnen zusammen. Und ja, da muss nicht mal etwas Besonderes passieren. Aber vermutlich liegt es schon an dieser Verspieltheit. Johnny spielt gerne. Er macht gerne ein bisschen verrückte Dinge. Oder er mag die verrückten Dinge. Nicht die Risikodinge, aber die Verrückten zwischendurch mal was ausprobieren, etwas Neues wagen. Und da sind Kinder halt ideale Begleiter. Weil die machen das auch. Die denken auch nicht immer nach und prüfen alles durch die Brille des Verstandes, ob jetzt das gut und richtig ist oder ob es jetzt vielleicht gefährlich ist. Oder, ja, genau. Vielleicht war es das, was die damals so gesehen haben in mir. Das hat sich wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen verändert oder weiterentwickelt. So.
Ja. Was ich gehört habe, ist ja sowas wie ein aufrichtiges Interesse, einen ganz schönen Spieltrieb. Und wie konntest du überhaupt mit diesen Eigenschaften an einer staatlichen Schule sein? Konntest du sie dort zur Geltung bringen?
Also die pädagogische Hochschule, diese 3 Jahre, da lernst du neben der Didaktik, der Pädagogik, ja ganz viel darüber, wie du als Lehrer, also wie du diese Rolle als Lehrperson leben, also kultivieren kannst. Aber sie gibt dir auch keine Antwort, also so zumindest habe ich das empfunden, keine Antwort darüber, wie du diesen Rollenkonflikt lösen kannst zwischen einerseits Mensch sein, in Beziehung sein und gleichzeitig jemand sein, der urteilt, belohnt, bestraft, bewertet, gut, falsch, also gut, schlecht, richtig, falsch. So diese Diskrepanz zwischen, ich überspitze jetzt ein bisschen, zwischen dem Sozialarbeiter und dem Polizisten, diese Doppelrolle, die hat die pädagogische Hochschule wie nicht auf dem Schirm. Weil, also ja, mit dieser Diskrepanz bin ich auch gestartet. Ich weiß noch, als ich meine erste 9. Klasse übernommen habe in der Schweiz, hört die Volksschule in der 9. Klasse auf. Also Ende 9. Klasse startest du in die Lehre, in die Berufslehre oder in eine weiterführende Schule. Und das ist meistens so die Klasse, die Stufe, die niemand gerne übernimmt. Weil das ist jetzt so, man sagt eben so, das ist das Jahr, wo die meisten Jugendlichen keine Lust mehr haben. Sie sind so 15, 16 Jahre alt. Und ich hatte in dieser Zeit eine BC-Klasse, die waren sowieso nicht so beliebt, weil das vielleicht eher Kinder mit oder Jugendliche mit Migrationshintergrund sind. Ich habe gestartet und war das 26-Jährige, glaube ich. Und ich habe gemerkt von Anfang an, ich habe die Jugendlichen extrem gerne gehabt. Also es war so wie jeden einzelnen dieser Jugendlichen und wollte sie möglichst begleiten, authentisch begleiten, ehrlich sein mit ihnen. Und gleichzeitig war ich aber in diesem Spannungsfeld, dass ich ja Noten geben musste. Ich musste ein Zeugnis schreiben und das Zeugnis musste möglichst der Realität entsprechen. Das zwang mich in die Rolle, Verhaltenseinträge zu schreiben. Hey, du hast wieder die Hausaufgaben vergessen, du warst unpünktlich und so weiter. Und das musste ich wie anhäufen, ankumulieren, um sozusagen ein ehrliches Zeugnis ausstellen zu können. Mhm. Zumindest hatte ich das damals, dieses Gefühl, ich muss das so machen, weil sonst bin ich ja auch wieder unehrlich als Lehrperson, wenn ich das nicht tue, dann ich spiele nicht nach den Regeln, oder? Und ja, das war schon damals eine schon in den ersten Jahren eine riesige Herausforderung für mich, weil ich so gemerkt habe, ich möchte Beziehung pflegen zu den Jugendlichen. Und gleichzeitig bin ich aber immer wieder in der Rolle, wo ich sagen muss, hey, das gibt jetzt einen Eintrag, Verhaltenseintrag, du hast das vergessen oder das nicht gemacht, du warst respektlos, du hast dann was auch immer. Und das war immer so dieses Ziehen an mir selbst. Das, also in meinem Inneren war immer wieder dieses Spannungsfeld. Ach, ich muss mich durchsetzen, ich muss jetzt durchgreifen, ich muss jetzt zeigen, wo es lang geht und so weiter. Und ich glaube, das hat von Anfang an schon Spannungen verursacht. Ich habe sie nur nicht so bewusst wahrgenommen, glaube ich. Oder wie mir gesagt, das gehört halt einfach dazu. Ja, das Problem, das hast du halt einfach. Das kann man nicht ändern. Ja, so war der Start, würde ich den beschreiben, so als in meine Lehrerkarriere. Genau. Und natürlich eine hohe Motivation, den Jugendlichen wirklich etwas beizubringen. Dieser Wunsch, ihnen etwas zu vermitteln, ihnen die Welt zu erklären, das war wirklich ein Bedürfnis, die Welt zu erklären, zu zeigen, wie die Welt funktioniert, obwohl ich vielleicht selbst noch sehr wenig Ahnung hatte darüber. Und auch heute noch sehr vieles einfach nicht verstehe. Aber dieses Bedürfnis war da. Ich hatte ja einen Koffer oder einen Rucksack voll Wissen aus der pädagogischen Hochschule mitgebracht. Und was wollte ich irgendwie, ja, weitergeben? Und die Lehrmittel waren voll. Genau, ich, ja, war hoch motiviert, das Wissen zu vermitteln.
Ich habe in meinem privaten Umfeld selbst 3 Menschen, die als Lehrer, als Lehrerin an einer staatlichen Schule arbeiten. Und also es ist natürlich jetzt inklusive dir kein repräsentativer Durchschnitt und habe gleichzeitig den Eindruck, dass genau, du hast da gerade für mich den Finger so wirklich in eine Wunde gelegt, genau an diesem Punkt eine Beziehung gestalten zu wollen und diese Beziehung eigentlich durch eine Bewertung immer wieder schon fast zu zerstören. Oder sie, ja, was ist das eigentlich? Die Beziehung an eine Bedingung zu knüpfen. Und wenn das jetzt ein entscheidender Punkt von denen ist, die Schule für dich zunehmend auf eine Art unmöglich gemacht haben, wenn jetzt von heute auf morgen Noten abgeschafft würden, würde das für dich schon grundlegend was verbessern?
Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob das den Unterschied ausmacht. Das ist eine Stellschraube des Systems, diese Noten. Und das Problem ist, sie spiegelt eine Haltung wider, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir nicht beobachten, sondern bewerten. Wir haben wie so den Blick, dass wir alles, was wir sehen und jeden, dem wir begegnen, den bewerten wir. Sein Aussehen, sein Verhalten, seine Art zu leben. Ich merke so, wie du kannst die Noten abschaffen, aber wenn du die Haltung nicht änderst, ich weiß nicht, ob es gleich kraftvoll ist. Wahrscheinlich schon. Es gibt Leute, die sagen, arbeite oder verändere die Verhältnisse, dann veränderst du das Verhalten. Ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Man muss unbedingt auch an den Verhältnissen ansetzen, aber nur zu glauben, dass eine Abschaffung der Noten gleich dazu führt, dass sich die Haltung verändert und dass alles besser wird, glaube ich nicht. Also klar, es wird etwas in Gang bringen. Wenn du als Lehrperson nicht mehr, wirklich gar nicht mehr eine bewertende Funktion hast und auch nicht so eine, keine Noten, dann sagen die Leute, ja, dann gibt's halt eine Wortbewertung oder ich sage wirklich keine Bewertung, nichts messen, sondern wirklich einfach ein bewertungsfreier Raum in aller Konsequenz, dann ist das schon Potenzial da, dass sich etwas ändert. Weil das grundsätzlich unsere Lehrerrolle hinterfragt. Also, weil das dazu führt, dass viele Lehrpersonen sich dann fragen müssen, was mache ich dann eigentlich hier, wenn ich nicht bewerte, nicht Stoff vermittle, den ich dann und dann sozusagen das Lernen begleite oder eben nicht begleite, sondern das Lernen eigentlich einfordere und überprüfe und kategorisiere. Wenn ich das nicht mehr tue, was ist denn eigentlich meine Rolle, meine Aufgabe? Wenn eine Lehrperson diese Fragen wirklich zulässt, ich glaube, dann stehen ganz viele Möglichkeiten offen für Veränderung. Ich habe das Gefühl, da haben wir noch einen ziemlichen Weg vor uns, einfach rein als Gesellschaft, weil wir als Gesellschaft nicht so denken. Und ich glaube, die Schule ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. wenn wir einfach denken, wir können die Schule ändern und dann wird alles besser, dann, ich glaube, dann sehen wir einfach nicht das ganze Bild. Es sind Haltungen an sich, die wir als Gesellschaft verinnerlicht haben, die schlussendlich ein Grundproblem darstellen. Nur schon, dass wir die Kinder und Jugendlichen einer Institution übergeben, die sie sozialisieren soll, und nicht verstehen, dass wir als Gesellschaft die Aufgabe haben, unsere Kinder und Jugendlichen zu begleiten. Jeder Einzelne, in jedem einzelnen Beruf, den es gibt, es sollte keinen Raum geben, wo Kinder nicht willkommen sind, sozusagen, und Jugendliche. Also es sagen mittlerweile ganz viele Denker. Einer, der mich im Moment gerade sehr inspiriert, ist der Ivan Illich. Das war ein Bildungskritiker, 70er, 80er Jahre, glaube ich. Der hat die Entschulung der Gesellschaft gefordert. Und er hat eigentlich gesagt, wir brauchen Netzwerke, in denen Menschen Wissen und Fähigkeiten austauschen, unabhängig von Institutionen. Also Orte, Räume, wo Lernen stattfindet, ohne Kontrolle durch jemand. Jetzt gibt es ein klares Instrument der Gesellschaft, eine Institution, die Konzessionen verteilt, wer darf Jugendliche und Kinder lehren. Die Großmutter ist dabei nicht drin, der Großvater auch nicht, die Tante, der Onkel nicht, der Busfahrer nicht, der Straßenfeger nicht, der Kioskverkäufer nicht und so weiter, die Verkäuferin nicht, die Bauarbeiterin ist nicht dabei. Diese Menschen sind alle keine Lehrer, weil sie die Konzession nicht haben, also die Erlaubnis zu lehren, die haben sie nicht. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem, das wir haben. Dass die Menschen nicht lernen oder nicht lehren dürfen und lernen dürfen. Das ist für mich eines der Hauptprobleme, das ich im Moment sehe, dass wir wie das Lehren oder besser gesagt das Lernen in eine Box stecken. Als Gesellschaft. Wir sagen ganz klar, Lernen findet dort statt. Und wenn wir das nicht ändern, ja, dann, ja gut, ich kann keine Prognose machen, aber ich habe das Gefühl, dann dieser Druck nimmt einfach zu. Dieser Druck auf alle Beteiligten, der nimmt zu.
Ja. 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 Ja, lass uns nochmal zurückschauen zu dir. Kannst du dich erinnern, wann hat sich dein Weg an einer staatlichen Schule begonnen, so ganz grundlegend unstimmig anzufühlen? Du hast es vorhin schon beschrieben, dass dieser Konflikt zwischen Verbindung und Beziehung und Bewerten auf der anderen Seite, dass dieser Konflikt schon gefühlt von Anfang an da war. Aber wann hat es begonnen, so sehr zu knirschen, dass du es nicht mehr überhören konntest?
Puh. Also richtig. Ich denke, so richtig fest begonnen hat es zu knirschen, als wir uns entschieden haben, dass wir meine älteste Tochter nicht einschulen. Das war so wie ein Moment, wo ich realisiert habe, okay, du gehörst jetzt also auch zu denen, die nicht mehr an die Volksschule glauben. Als Lehrperson. Und dann habe ich wie realisiert, oh. Also jetzt habe ich zu etwas Ja gesagt, wovon ich eigentlich Jahre überzeugt war. Ich habe Erlebnispädagogik gemacht mit den Jugendlichen. Jedes Jahr mehrere Lager, Projektwochen, alles Mögliche ausprobiert, mit dem wirklichen Herzenswunsch, die Kinder zu begleiten und ihnen eine Basis zu geben fürs Leben. Ihnen auch zu sagen, hey, ihr seid mehr als nur Schulstoff und Noten und Bewertungen und so weiter. Ihr seid ganz kostbare Menschen und es ist mir wichtig, dass ihr das mitnehmt. Ja, und ich habe da wie fest Überzeugung gehabt, die Schule ist so ein Ort, wo das eben möglich ist. Und mit der Geburt unserer Ältesten und danach mit der zweitältesten Tochter hat wie etwas Raum genommen, auch mit der Lektüre von Remo Largo und dem Kinderarzt Renz Polster oder Nicola Schmidt. Das sind alles für mich so Denker und Denkerinnen, die eben out of the box denken oder wieder sich erinnern an das, wie wir Menschen eigentlich zusammenleben miteinander. Dass es darum geht, einander wahrzunehmen. Ich habe nach 9 Jahren als Sekundarlehrer mit Klassenlehrfunktion aufgehört, im Jahr 2020, und durfte mithelfen, ein Bauernhaus umzubauen, wo wir jetzt drin wohnen. Und habe dann wieder begonnen als Sekundarlehrer. Und dort habe ich wie gemerkt, ich habe die Stelle angenommen und innerlich habe ich wie gewusst oder wie gemerkt, ich glaube, das ist das letzte Mal, der letzte Versuch. Wenn jetzt nicht grundlegend eine Veränderung wie passiert, wo ich das Gefühl habe, die Schule beginnt, die Jugendlichen ganz ernst zu nehmen, dann ist es wahrscheinlich das letzte Mal so. Aber das war mehr so ein Gefühl. Ich glaube, ich hätte das damals nicht so wie jetzt in Worte fassen können. Ich habe mich so darauf eingelassen und innerlich habe ich eigentlich gedacht, viel Lust habe ich eigentlich gar nicht. Weil was ich gerne gemacht habe, war mit Jugendlichen unterwegs zu sein. Ich habe die Lager geliebt, weil da haben die Jugendlichen gemerkt, der Dolmayr, der ist nicht der Lehrer, sondern eigentlich ist er der Freund, der Begleiter, das Gegenüber. Und das ist das, was mich so berührt hat. In dem Moment jeweils. Da waren Abende, da saßen wir am Feuer und die Jugendlichen haben geplaudert und sich ausgetauscht und ihre Gedanken, Gefühle mitgeteilt und was sie berührt und was sie stresst. Und es war einfach ein Miteinander. Und das war so die Kultur, die ich gespürt habe. Und die ich auch immer am Ende des Klassenzugs von den Schülern zurückgespiegelt bekommen habe. Dass sie sich als Menschen gesehen gefühlt haben. Mhm. Und als ich da im letzten Ort begonnen habe, als Lehrer, habe ich wie realisiert, das ist eine progressive Schule, sehr viel Innovation vorhanden und gleichzeitig aber immer noch die Kultur von Lehrperson hier, jugendliche Schüler da. Und auch wenn das fein ist, sind Nuancen, aber diese Hierarchie, das hat mir richtig Schmerzen gemacht, so dass ich teilweise nicht mehr schlafen konnte, wenn es einen Streit gab zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen, wo ich einfach gedacht habe, hey, weshalb dieser Konflikt? Sozusagen, ihr hört einander nicht zu, ihr spürt die Bedürfnisse voneinander nicht und vor allem spüren wir Lehrpersonen nicht die Bedürfnisse der Jugendlichen. Immer wieder gab es Situationen in Lehrerzimmern, da wurde geschimpft über die Jugendlichen, gelästert und gewettert, was sie alles nicht können und dass dieser und jener ein Idiot sei und ein hoffnungsloser Fall. Und das gab es schon vorher im anderen Schulhaus, aber da im letzten, da war ich wie in einer anderen Position. Ich habe es viel, viel tiefer gespürt. Und das hat was mit mir gemacht, glaube ich. Ich habe dann auch noch eine LOA-Ausbildung gemacht, also lösungsorientierter Ansatz. Und da gehst du ja davon aus, dass es immer einen guten Grund gibt für ein gewisses Verhalten. Du gehst eigentlich in die Beziehung und hast mal grundsätzlich die Annahme, du kannst keine Menschen verändern. Das kannst du nicht. Und dann begegnest du ihnen auch anders, weil das Einzige, was du tun kannst, ist, dich zu verändern. Vielleicht nicht mal das, aber ganz präsent sein bei dir und bei deinen Gefühlen und Gedanken und die ehrlich zu spiegeln. Und das habe ich dann auch wie begonnen mit meinen Jugendlichen, möglichst dort ganz authentisch zu sein und zu sagen, wenn mich etwas aufregt, wütend macht, traurig macht und mein Bedürfnis in den Raum gestellt, aber als Bitte. Und eine Bitte wäre keine Bitte, wenn man sie nicht mit Ja oder Nein beantworten könnte. Und wenn man sie nur mit Ja, klar beantworten kann, dann ist es keine Bitte, sondern eine Forderung. Und das ist so das, was ich so gemerkt habe, ein Nein wurde wie nicht akzeptiert oder es wurde akzeptiert, aber es hatte dann sofort Konsequenzen. Dann wurdest du halt ausgeschlossen irgendwo oder durfte dort nicht mitmachen oder es gab halt dann eine schlechte Note oder was auch immer.
Ein Nein von einem Jugendlichen.
Genau. Von einem Jugendlichen. Ach, klar, auch von der Lehrperson gibt es das ja auch. Ein Nein. Ja. Das darf auch sein. Es ist ja nur so, dass der radikale Unterschied zwischen Lehrperson und Jugendlichen ist, dass sie müssen und ich habe den Job gewählt. Ich habe ihn gewählt. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich mir sagen, ich will dort sein, wo ich bin als Lehrperson. Also ich habe Ja gesagt dazu, eine Lehrperson zu sein und dann braucht es wie auch diese Auseinandersetzung damit, wie ich dem Jugendlichen begegnen will, oder? Ich finde es noch schwierig, dass eben retrospektiv ist immer wieder eine Challenge, das herauszuarbeiten und reinzuspüren noch einmal. Aber ich habe dann wirklich begonnen, mit den Jugendlichen Projektarbeiten zu machen, weil mir ein großes Anliegen war, dass die Jugendlichen nachhaltig lernen, nicht einfach für den Test. Und ich habe das schon von Anfang an den Jugendlichen gesagt, dass ich die Klasse übernommen habe. Schaut mal, ich möchte eigentlich keine Tests machen, am liebsten gar keine, weil ich weiß, wie das funktioniert. Ihr lernt dann für die gute Note und ich möchte, dass ihr nicht für die Note lernt, sondern ich möchte, dass ihr für euch selbst lernt. Aber das Problem war am Anfang, dass ich noch nicht realisiert habe, ja, dass mein Problem ist, dass ich ja vorgebe, was es zu lernen gibt. Ich gebe es ja vor. Dann lernen sie es auch wieder nicht für sich, sondern sie lernen das, was ich ihnen auf den Teller lege. Das ist wie wenn du dem Kind die Brokkolis auf den Teller knallst, das Gemüse, und sagst, so, das gibt es jetzt zu essen. Und du drückst es ihnen in den Mund. Es gibt kein Buffet, oder? Das ist das Problem. Ich bin nicht ein Experte, ich bin kein Wissenschaftler, aber was ich lese über die Neurowissenschaft ist, man kann nicht lernen, wirklich nachhaltig lernen, wenn nicht Emotionen dabei sind und grundsätzlich so eine Basis der Beziehung da ist. Wenn sozusagen die Neurotransmitter nicht feuern, dann entstehen keine echten Verknüpfungen. Und ich glaube auch, es entstehen keine Verknüpfungen, wenn du grundsätzlich innerlich in einem Widerstand bist. Wenn ich als Jugendlicher im Widerstand bin gegen das, was die Lehrperson mir mitteilen, vermitteln will, dann habe ich Strategien, dass mein Hirn das nicht aufnimmt. Und das ist mir dann so wie bewusst geworden und ich habe realisiert, ich kann nicht mehr einfach Stoff vermitteln. Ich muss den Raum weiter öffnen. Ich muss ermöglichen, dass sie Projekte machen. Dann habe ich angefangen im Geschichtsunterricht, wenn das Thema Industrialisierung war, habe ich wie gesagt, ich mache am Anfang wie eine große Auslegeordnung und lasse sie bewusst wählen, mit was sie sich auseinandersetzen wollen, wie sie das vertiefen wollen, wie sie das sichtbar machen wollen, präsentieren wollen, ob sie eine Präsentation, ein Plakat, ein Video, etwas bauen wollen, was auch immer. Dann habe ich das gemacht und erste positive Erfahrungen gemacht damit, auch mit den Jugendlichen, dass sie auch wie gemerkt haben, hey, es macht viel mehr Freude, so dabei zu sein und so zu lernen. Und ja, ich habe dann wie auch halt trotzdem noch nebenbei halt einfach auch Prüfungen gemacht, Noten gemacht für Dinge. Wer will schon Deutsch Grammatik lernen? Da hat niemand Lust drauf, da muss man einfach den Stoff so vermitteln. Aber ich habe dann wie realisiert, und da könnte man jetzt natürlich von außen sagen, ja, aber mit dieser Motivation ist ja auch klar, dass die Jugendlichen nichts lernen. Ich habe für mich so gemerkt, ich muss das tun, weil es muss ja irgendwie eine Bewertung machen. Und habe aber realisiert, dass wirklich die Jugendlichen einfach nur Teaching to the Test gemacht haben. Und immer wieder die gleichen Schleifen. Immer wieder nach einem Jahr war das, was vor einem Jahr geprüft wurde, schon wieder vergessen und nicht mehr vorhanden. Und irgendwie hatte ich wirklich genug von diesen elenden Schleifen und habe dann war die 8. Klasse 2023, habe ich dann wie entschieden. Ich hatte ein mega gutes Treffen mit dem Marco Jakob von dem Core Learning Space im Effinger und auch viel Austausch mit Christoph Schmidt. Und da habe ich wieder realisiert, ich glaube, es braucht von mir wie einen mutigeren Schritt. Wenn ich wirklich testen will, was funktioniert und was nicht, dann muss ich jetzt einen mutigen Schritt machen und komplett auf die Noten verzichten. Und die Prüfung einfach weglassen. Das war im Sommer 23. Und ich kann dir sagen, das war innerlich ein abartiger Kampf. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel schlaflose Nächte, so viel Angst in mir drin, was die Konsequenzen sein könnten, wenn ich da aufhöre. Weil ich realisiert habe, oder so erahnen konnte, was da passiert, wenn ich das tue. Und ich habe es nicht breitgeschlagen in der Schule. Ich habe einfach rein von meinem Wissen und meiner Erfahrung nicht die Kraft, um so etwas in einem Team zu diskutieren. Und darüber zu reden, darf der John jetzt das oder darf das nicht? Ich wollte nicht auf den Segen der Eltern warten oder auf den Segen der Schulleitung. Ich habe einfach angefangen.
Und was waren deine Befürchtungen? Was hat dir die schlaflosen Nächte bereitet?
Ich glaube, Angst davor, was passiert, wenn andere Lehrpersonen realisieren, hey, der Johnny macht keine Bewertungen, keine Noten, keine Einträge mehr. Null. Das dann wie heißt, hey, das kannst du nicht. So funktioniert doch unser System. Ja, je länger, je mehr. Also es hat sich dann auch bewahrheitet. Ich habe dann so angefangen und habe das, wenn ich das erkläre, verwende ich immer das Bild mit dem Pflänzchen. Ich habe wie dieses Pflänzchen mal gesetzt in meiner Klasse und wie gesagt, Leute, wir machen keine Prüfungen mehr und keine Noten. Wir hören auch auf, als Fächer, also mit Fächern zu arbeiten. Es gibt keine Fächer mehr. Wir öffnen jetzt einfach den Raum weit für dafür, dass ihr ein Jahr lang auf eine Suche gehen könnt nach euren Talenten oder eurer Leidenschaft. Und ich habe bewusst am Anfang auch gesagt, schau mal, ich bin bereit, den Raum zu halten, auch wenn du ein Jahr lang nichts tust. Obwohl das innerlich für mich das Schwierigste war, glaube ich. Weil das ist ja genau das, was alle befürchten, alle Lehrpersonen. Ja, wenn ich nichts vermittle, wenn ich nichts belehre, dann lernen die nichts, die tun nichts. Oder? Und diese Angst, die war das ganze Jahr über präsent. Die hat nie aufgehört. Weil es hatte Jugendliche, die haben nichts viel gemacht. Also nichts bis ganz wenig gemacht, oder? Man kann darüber streiten, was der Grund war. Ich kann noch ein paar nennen nachher, aber so in diesem Moment habe ich dieses Pflänzchen gesetzt in der Klasse und habe gesagt, hey, schau mal, es ist für mich ein Projekt. Wir schauen, was das mit uns macht. Und ich öffne den Raum. Entweder du kannst an einem Projekt arbeiten oder du kannst dir auch sagen, hey, ich möchte den Stoff weiterhin erarbeiten nach Lehrmitteln. Ich mache Geografie, Geschichte, Deutsch, was auch immer. Und ich möchte auch zum Beispiel Prüfungen machen oder ich mache eine Präsentation oder ich mache ein Plakat oder was auch immer. Ich habe dann wie den Raum geöffnet, dass jeder einzelne der Jugendlichen sich damit auseinandersetzen konnte und sich überlegen konnte, was möchte ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und da gab es einige, lustigerweise waren es Mädchen ausschließlich, die sich gesagt haben, ich möchte Stoff lernen. Die Jugendlichen, die Jungs, die wollten alle Projekte machen. Irgendwelche Arbeiten mit dem 3D-Druck, Arbeiten mit dem Lasercutter oder sich ein ferngesteuertes Auto bauen oder irgend sowas. Ich habe sie begleitet, ich habe mit ihnen geplant. Also sie haben sich überlegt, hey, wie realisieren wir das, wie machen wir das? Und dann haben wir wöchentlich, also sicher zweimal pro Woche, haben wir so Klassentreffen gemacht und jeder konnte kurz erzählen, wo er steht, was er tut und was er macht, genau. Und da gab es ganz viele Projekte übers Jahr verteilt und zwischendurch haben wir es auch wie öffentlich gemacht, wir haben es den Eltern gezeigt, aber so ganz grundsätzlich war es etwas von meiner Klasse. Also meine Klasse hatte diesen Raum und hat den Raum gefüllt damit. Und wir haben dann auch wie entschieden, dass gewisse Projekte, dass sie die Bewertung, also die Benotung wie selbst übernehmen und begründen. Also sie haben dann, wenn das Projekt abgeschlossen war, auch wie vor der Klasse begründet, was sie sich für eine Note geben dafür, wie zufrieden sie sind damit. Und die Note habe ich mir dann wie aufgeschrieben, notiert. Genau. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, nicht geheim geblieben. Musste ja auch nicht, das ist ja auch klar. Es gab dann halt ja auch Jugendliche, die das rumposaunt haben und gesagt haben, hey, beim Dolomeier müssen wir keine Prüfungen mehr schreiben, nichts mehr. Ich habe das dann jeweils so gehört, oder? Es hat dann irgendwo die Kurve gekratzt und irgendwann kam dann ein Lehrperson zu mir, ein Kollege, und hat gesagt, Johnny, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach nicht Prüfungen machen und einfach den ganzen Stoff kippen. Und dann habe ich gesagt, doch, das kann ich. Und ich mach's. Und da kann mich niemand davon abhalten, außer die Schulleitung kann sagen, hey, ich künde dir. Aber ich folge im Moment meinem inneren Kompass und der sagt, es muss anders gehen. Vielleicht wollte ich das dort innerlich wie allen beweisen, es funktioniert. Aber ich habe damals schon gesehen, es gibt Jugendliche, die tun nichts, oder? Die haben einfach keinen Bock mehr auf Schule. Das ist wirklich einfach, dass da einfach zu viel schon kaputt gegangen ist, dass diese Institution Schule noch ein Ort gewesen wäre, wo Lernen hätte stattfinden können. Und diese Lehrperson hat dann wie gesagt, ja, aber stell dir mal vor, wie soll ich meine Klasse noch unterrichten, wenn du nebendran keine Prüfungen mehr machst? Wie soll das gehen? Die haben auch keinen Bock mehr, seit sie hören, dass du einfach machst, was du willst. Und ich hatte sehr viel Verständnis für ihn. Und gleichzeitig habe ich ihm, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, ciao. Wenn du überzeugt bist von deinem Weg, dass es der Weg ist der Belehrung, Stoffvermittlung, wo du dich reinkniest und den Stoff weitergibst, dann behalte doch das. Folg deiner Leidenschaft und deiner Begeisterung. Ich kann nicht dich ändern oder dich dazu bringen, meinem Weg zu folgen oder was auch immer, meiner Art. Ich merke einfach, für mich stimmt's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und es war ein gutes Gespräch, auch wenn ich gemerkt habe, ups, next level. Für mich, weil ich wie realisiert habe, kannst du dir vorstellen, ist so ein tiefer Druck im Körper, wo du merkst, am liebsten würdest du einfach wegrennen, weit wegrennen und einfach den Ort verlassen, weil du merkst, jetzt ist es öffentlich oder ist es wie sichtbar. Und alle schauen auf dich und alle wissen, du machst eh alles anders. Und dort hat mir meine Wahrnehmung wahrscheinlich auch ein bisschen einen Streich gespielt, dass ich wie interpretiert habe, dass die Lehrpersonen nicht mehr so mit mir geredet haben. Sie sind mir aus dem Weg gegangen, wo es vorher freundlich und lässig war und lustig manchmal, spaßig. Da wurde nicht mehr so viel ausgetauscht. Und innerlich habe ich das natürlich kategorisiert, meine Wahrnehmung, und habe gesagt, aha, so läuft das. Und dann habe ich vor Weihnachten habe ich mit meiner Frau geredet und gesagt, schau mal, ich glaube, es geht nicht. Also es ging dann auch darum, wie geht's weiter nach den Sommerferien 2024, bleibe ich in der Schule oder nicht? Man entscheidet sich meistens als Klassenlehrer für 3 Jahre, wenn man fair ist oder fair sein will für die Klasse, dass nicht die Klasse einen ständigen Wechsel hat. Und da hat mir das Zitat, ja, die Aussage von Buckminster Fuller sehr, sehr, sehr geholfen. Du änderst nie etwas, indem du das Bestehende bekämpfst. Und wenn du etwas verändern willst, dann musst du neue Systeme schaffen, die das Alte überflüssig macht. Damals hat mich das wie ein Mantra begleitet, weil ich so realisiert habe, ich habe so lange probiert, das System zu verändern. Mit unglaublich viel Energie. Und immer mal in meinem Umfeld haben mir alle möglichen Leute geraten, hey, du könntest das noch probieren und das könnte doch auch noch helfen und das könnte doch noch. Und irgendwann habe ich wie realisiert, vor Weihnachten 23, hey, ich glaube, es ist ein Punkt erreicht, ich muss aufhören. Ich sehe mich nicht mehr im System. Es gibt keinen Raum für mich. Und dann habe ich das dann auch der Schulleitung gesagt. Und die war traurig, weil sie mich geschätzt hat als Lehrperson, auch als jemand, der halt gewisse Themen auch immer wieder anspricht und grundsätzlich ein Interesse an Innovation hat, aber vor allem an Haltungsveränderung. Und hat dann auch noch probiert, mich zu überzeugen, mir doch noch eine Stelle zu ermöglichen. Und dann habe ich aber dann gesagt, nein, ich möchte nicht mehr. Möchte aufhören, habe das dem Team gesagt und dann war es wie heraus. Also dann habe ich das Gefühl, da war es noch krasser. Also dann, ich habe auf meine Kündigung praktisch kein Echo gehört. Also wirklich nichts, praktisch nichts. Die Leute haben mich fast nicht angesprochen. Also, und ich möchte jetzt hier nicht eine bewertende Haltung einnehmen. Ich weiß, was da passiert. Es ist ein Spiegel, wenn man sich vorhält mit so einem Schritt, den jemand macht. Und die Lehrpersonen sind so involviert in ihrer Arbeit, sie haben keine Zeit, sich grundsätzlich zu hinterfragen oder auch das System zu hinterfragen, das sie ernährt. Das habe ich auch lange nicht gemacht. Ich war auch im Strudel. Aber wenn man sich mal bewusst wird, was man eigentlich tut, also ich persönlich sehe da nicht viele andere Optionen, als den Stecker zu ziehen.
Viele Lehrpersonen haben die Zeit nicht, sich grundlegend auseinanderzusetzen. Ist da eine Perspektive, dass es an der Zeit mangelt? Glaubst du wirklich, ist es die Zeit oder ist es die Angst oder vielleicht auch die Unsicherheit? Okay, wenn ich das wirklich hinterfrage und zu dem Schluss komme, es geht so eigentlich nicht, was dann?
Ja, wahrscheinlich ist es das, Maike. Also, wir machen genug Weiterbildungen, wir Lehrpersonen. Wir sind verpflichtet, alles Mögliche zu machen. Und Weiterbildungen. Und ich glaube, die meisten Lehrpersonen in der Schweiz haben schon vom lösungsorientierten Ansatz gehört, von gewaltfreier Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg und so weiter. Und das sind alles Themen, die stehen in Leitbildern der Schule, die werden groß geschrieben, werden kommuniziert und da gibt es schöne Blätter darüber. Und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber für mich, sie kratzen an der Oberfläche. Sie sind in eine Box gesperrt. Ich finde, Marshall B. Rosenberg hat eine wunderschöne Haltung. Keine Gewalt und dass man niemanden zwingen kann zu etwas. Aber wir sind in einem Schulsystem und da musst du halt. Dieses Du musst halt ist so stark. Und Marshall B. Rosenberg würde wahrscheinlich vielen sagen, hey nein, du musst nicht. Du musst nicht. Wenn du merkst, das stimmt für dich nicht, dann musst du nicht. Probier es doch mal aus, was passiert, wenn du keine Noten mehr machst. Sobald du als Lehrperson halt wie sagst, ich mache da nicht mehr mit, dann kriegst du die ganze Fratze des Systems zu sehen. Für mich war das so. Also. Mhm. Mhm. Und auch der Gesellschaft, wenn man so will, oder? Ich meine, Ich glaube, davon haben viele Angst. Und ich hatte ich auch. Also in diesem Moment, wo ich mich entschieden habe, keine Noten mehr zu geben, das war so ein tiefes Bauchgefühl. Ich folge dem Weg. Ich habe zwar keinen Schimmer, wie ich das tun soll, wie ich die Jugendlichen begleiten soll. Und ich habe da wahrscheinlich ganz vieles falsch gemacht in diesem Jahr. Da hätte man viel besser machen können. Agil mit den Jugendlichen das sauber aufzubauen und so weiter. Aber gleichzeitig hat mir dieses Jahr so viel aufgezeigt, dass es unmöglich ist, dass eine Person 20 Jugendliche begleiten kann. Das geht gar nicht. Ich bin nicht genug als eine erwachsene Person. Es braucht viel mehr Austausch, viel mehr Bewegung und viel mehr Miteinander. Es braucht eher umgekehrt 20 Erwachsene für einen Jugendlichen. Das hat mich dieses Jahr wie gelehrt auch ein bisschen, dass ich es nicht kann. Ich kann es nicht. Wie soll ich sagen? Ich kann nicht einfach Lernen kreieren, kann höchstens einen Raum öffnen. Einen Raum öffnen, wo potenziell Lernen stattfinden kann. Mit meiner Haltung, mit meinem Sein, mit der Art, wie ich kommuniziere. Das kann ich. Und dann muss ja jeder Einzelne selbst das in die Hand nehmen und Schritte tun. Und wenn er keine Schritte tut, ist das auch kein Problem. Dann braucht es vielleicht einen anderen Raum.
Mit Marco Jakob habe ich ja auch schon hier in diesem Podcast gesprochen, und als du gerade nochmal sagtest, wie das ist so nicht gedacht, dass ich als einzelner Mensch 20 jugendlichen Menschen einen Lernraum versuche zu eröffnen und dass es vielleicht besser sogar umgekehrt wäre. Ich glaube, Marco hat zuletzt nochmal für mich so einen Begriff von einem, ich glaube, er hat es Community Center genannt.
Ja, genau. Also auf LinkedIn hat er einen Post gemacht.
Ja, genau, richtig.
Schule als Community Center.
Ja, genau.
Als Orte, wo man sich trifft, ja.
Genau, also wieder das, was er versucht, immer wieder in die Welt zu bringen, dieses Lernen ins echte Leben, also ins echte im Sinne von, es gibt ja kein echtes und kein unechtes Leben, aber Lernen in das Leben zu integrieren, was für uns als Gesellschaft stattfindet. Und ja, auch gleichzeitig wieder die Erkenntnis, dass Schule, so wie sie jetzt gerade ist, tatsächlich auf einen Großteil des Systems vorbereitet, was zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt einen großen Teil unserer Gesellschaft ausmacht vielleicht. Aber dass genau das jetzt seit einigen Jahren in meiner Wahrnehmung, also für mich und für viele andere, für Eltern spürbarer wird und immer deutlicher, dass dieses System aus der Zeit gefallen ist. Und mich hat das damals auch, vielleicht genauso wie dich, mich hat das unglaublich inspiriert und beglückt, diese Vision vom Effinger von Marco zu hören und zu sehen, wow, es gibt dort einen Ort, wo Menschen gemeinsam einen Ort beleben und wo es einfach um einen Begegnungspunkt geht. Ich glaube, Marco nannte es auch einen Knotenpunkt im Quartier oder in der Nachbarschaft, wo es Lernbegleiter gibt, vielleicht ehrenamtliche, alte Menschen, junge Menschen, die dort zusammenkommen und ja, wie Erfahrungen austauschen und sich in ihrem individuellen Lernen begleiten und das als ein Gegenentwurf zu dem, was gerade zum überwiegenden Teil noch stattfindet.
Ja, absolut. Das ist sehr inspirierend, dieser Ort. Und Marco hält da einen Raum, auch für mich, wo ich immer wieder Inspiration tanken kann. Und das ist mir unglaublich viel wert. Und ich glaube, ich nehme es so wahr, dass KI eigentlich, also uns hilft, in die Richtung zu gehen. Es vergrößert das Leiden, indem, dass wir merken, hey, wir haben vielleicht jetzt 20 Jahre investiert, einen Beruf erlernt und jetzt kommt KI und nimmt uns diesen Beruf weg und wirft uns wieder zurück auf diese Frage, wer sind wir eigentlich? Bin ich meine Rolle? Als Vater? Als Mutter? Bin ich der Lehrer, die Lehrerin? Bin ich was auch immer? Und das macht etwas mit mir, wenn diese Identifikation wegfällt. Zumindest war das bei mir jetzt so, nachdem ich im Sommer 24 aufgehört habe, kam irgendwann der Moment der Krise, wo ich realisiert habe, hey, trage im Moment nichts mehr dazu bei, finanziell, zur Familie, ich bin im leeren Raum, möchte am liebsten sofort wieder ins Tun kommen, möglichst Geld verdienen und so weiter, damit ich das System aufrechterhalten kann, und realisiere aber, ich kann nicht einfach einen Knopf drücken. Das würde ja wieder, wenn ich das tun würde, wenn ich wieder sagen würde, ich gehe irgendwo hin, das Leiden würde weitergehen, oder? Ich würde mich wieder unterordnen irgendwo und würde wieder etwas tun, wo ich eigentlich merke, es stimmt nicht ganz für mich. Und das auszuhalten und zuzulassen, das zu realisieren, hey, bin ich vielleicht mehr als meine Rolle und darf ich einfach Mensch sein und meinen Mitmenschen einfach ganz bewusst begegnen, liebevoll begegnen, achtsam begegnen. Das ist so für mich das, was mir so am Aufgehen ist, so dieses bewusste Gegenwärtigsein im Moment.
Ja, ja. Ich würde gerne noch versuchen, einmal als auch eine Frage, die ich mir noch notiert habe, einen Schritt nochmal zurückzukommen auf deinen Weg, also auch an den Ort, an dem du jetzt bist, an dem du mit deinen beiden Kindern bist, an dem Ort, den du jetzt gestaltest. Du hast beschrieben, dass der Moment, an dem deine ältere Tochter hätte eingeschult werden sollen, also vermutlich als sie ungefähr 6 Jahre alt war, dass das der Moment war, an dem du sagtest, sie wird nicht beschult, wir werden sie nicht zur Schule schicken. Was ist dann passiert? Welchen Weg ist sie dann gegangen?
In der Schweiz gibt es die Möglichkeit, dein Kind zu Hause zu behalten und Homeschooling zu machen. Mhm. Und als Lehrperson kannst du das mehr als ein Jahr tun. Wenn du keinen Lehrdiplom hast, dann kannst du maximum ein Jahr im Kanton Zürich dein Kind zu Hause unterrichten. Danach brauchst du eine Lehrperson, die die Verantwortung übernimmt und sozusagen das Kind anmeldet beim Volksschulamt. Und wir haben das gemacht für unsere Tochter und haben sie begonnen, selber zu Hause halt eben nicht zu unterrichten, sondern frei lernen zu lassen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es gerade viele Eltern gibt, die sich fragen, wie funktioniert das? Wie funktioniert so ein Leben? Wie stellst du dir das vor? Ist das integrierbar zu einer Berufstätigkeit, ein junges Kind dann ja mehr oder weniger auch den ganzen Tag zu Hause zu haben? Wie funktioniert das bei euch? Und was macht sie tagsüber, wenn du sagst, sie lernt frei?
Also es braucht keine Schule, um sich zu entwickeln, ein Kind. Das Kind spielt und entdeckt. Ja, es übt und trainiert seine Fähigkeiten anhand von Spielen und dabei geschieht ganz viel Lernen. Und ja, ich versuche einen Raum zu halten, meinen Alltag zu leben, mit den Kindern zu kochen, den Garten zu pflegen, Nachbarschaftsbeziehungen zu pflegen, einzukaufen und bei all dem die Kinder Teil sein zu lassen. Natürlichen Teil sein zu lassen. Ich versuche, verschiedene Räume zu ermöglichen, zum Beispiel in den Wald gehen. Ich versuche, andere Räume zu öffnen, wenn ich zum Beispiel sage, wir gehen irgendwo mal in ein Museum und lass die Kinder entdecken. Und das sind alles so, ich sag mal, das sind die Mittel, die ich als alleinerziehender Vater, das bin ich nicht, aber in 3 Tagen pro Woche bin ich das im Moment noch, alleinerziehender Vater zu Hause und an den anderen Tagen ist meine Frau zu Hause und ich bin am Arbeiten. An diesen Tagen ist das wie, soll ich mal sagen, das System. Mhm. Ich versuche, sie mitzunehmen im Alltag, bei all den Tätigkeiten, die ich tue. Und wie halt dem Leben, wie offen begegnen und den Fragen begegnen, die die Kinder haben. Und manchmal sind es vielleicht ganz langweilige Tage, sein Programm. Einfach nur miteinander sein, im Garten sein, beobachten. Es ist mehr so, ich glaube, meistens bin ich das Problem. Mein Gefühl, ich muss jetzt etwas vermitteln, das die Kinder dann unruhig macht. Weil wenn ich einfach draußen bin und in der Natur, irgendeinem Ort, dann gibt es 1000 Dinge, die ich beobachten kann. Dinge, wo ich einfach staunen kann, sein kann mit den Kindern und diese Achtsamkeit leben kann. Weil ich glaube, das größte Geschenk für die Kinder, wenn sie merken, ich kann sein, ohne etwas zu müssen, ohne jetzt das und das und das müssen. Dieses einfach Sein und Wahrnehmen, draußen sein, das ist für mich so sehr, oder glaube ich auch für die Kinder, sehr eine große Inspiration. Und ich glaube, es ist eine Herausforderung, das alleine zu tun. Also mich fordert es immer heraus, weil du hast nie eine Pause. Die Kinder, die gehen nicht in eine Institution und du kannst dann einfach mal etwas für dich tun, sondern es ist Teil des Miteinanders, dass du dich für deine Bedürfnisse auch einsetzen musst. Und das kann bei mir, heißt das zwischendurch, Mädels, ich möchte jetzt eine halbe Stunde Fitness machen und bin dankbar, wenn ich das durchziehen kann. Gerne könnt ihr mitmachen. Und dann klappt es manchmal klappt es nicht. Das gehört auch dazu. Und dann nicht in den Widerstand gehen und sagen, oh, schon wieder nichts für mich, sondern ja, einfach auch da ruhig und gelassen zu bleiben oder dieses bewusste Gegenwärtigsein zu leben, oder? Mhm. Aber es ist wichtig für die Kinder, dass sie merken, eben diese Kultur des Miteinanders, dieses, jeder von uns hat Bedürfnisse. Morgen starten wir zum Beispiel im Moment mit einem, dann sitzen wir zu zweit oder zu dritt oder zu viert, wenn meine Frau auch da ist, sitzen wir uns hin und überlegen uns, wie geht's uns? Was brauchen wir heute? Und da hören sie einander zu. Jeder darf etwas sagen, auch wir Erwachsenen sagen etwas. Was brauche ich heute? Was wünsche ich mir? Und teilen das miteinander. Mhm. Und am Abend nehmen wir uns kurz Zeit im Bett und überlegen uns, was ist besonders geblieben oder was hat uns berührt heute? Genau. Aber gerade weil es eine Herausforderung ist, alleine das zu tun, glaube ich, braucht es diese Vernetzung untereinander. Mhm. Und das ist das, was wir jetzt tun nach den Sommerferien. Also wir sind dran, wir möchten so einen Co-Learning Space öffnen, wie sie das im Effinger haben. Ein Ort, wo Menschen sich treffen und miteinander lernen können. Jung und alt, gemischt. Und da sind 5 Kinder dabei, die sind im Homeschooling und ja, etwa 10 Erwachsene.
Wow.
Die an wechselnden Tagen dabei sein werden. Weil bei uns ist die Idee, dass wir haben nicht wie viele andere Lernorte oder Privatschulen, wir sagen, es kostet dich 1.500 Franken im Monat pro Kind, sondern wir sagen, es kostet dich Präsenz. Deine Aufmerksamkeit ist gefragt. Das ist der Preis. Du zahlst mit Zeit im Prinzip. Deine Präsenz ist uns mehr wert als alles Geld. Und der Betrag beläuft sich lediglich auf Essen und Materialausgaben. Der Rest. Wir verzichten auf unseren Lohn als Lehrperson und sagen, wir investieren das in eine neue Lernkultur. Das ist so die Idee des Ganzen. Und das ist wie jetzt auch ein Ausprobieren. Ich weiß nicht, was das mit uns macht. Aber dieses Öffnen für eine Kultur des Miteinanders. Und da gibt es Erwachsene, die haben sich jetzt gemeldet, die wollen dabei sein, obwohl sie keine Kinder haben im Homeschooling. Die sagen, wie, ich möchte Teil des Miteinanders sein. Die eine hat mir gesagt, hey, ich möchte unbedingt Gitarre lernen. Und ich werde das dann bei euch in diesem Lernraum tun.
Wow.
Und dann ist die Idee, dass Kinder da einfach natürlich dabei sein können. Vielleicht gibt es andere Kinder, die finden, wow, du lernst Gitarre, ich will auch. Okay, gut. Schauen wir doch miteinander, wie wir uns Gitarren spielen beibringen können. Und lernen voneinander. Und dann kann es sein, dass er nach 2-3 Tagen die Gitarre wieder hinhängt. Und da könnte ich als Erwachsener sagen, hey, komm jetzt, zieh's durch. Bleib ein bisschen dran. Kann sein. Vielleicht mache ich das. Vielleicht sage ich aber auch einfach, wie geht's dir gerade? Du hast heute nicht Gitarre gespielt. Weshalb hast du sie hingelegt? Was brauchst du stattdessen? Hineinzuspüren. Weshalb hat er das hingelegt? Ist es ein Frust? Ist es eine Enttäuschung? Oder, ja. Auch zuzulassen, dass es ein Prozess ist. Du tauchst manchmal ab und bei uns ist es ja auch so. Wir haben Peaks, wo wir sehr begeistert sind und dann gibt's wie ein Knick. Und da kommt's wieder und geht wieder. Es ist nicht linear. Also für mich ist Lernen nicht etwas Lineares, wo ich sage, ja, ich bleibe dran, bis ich's habe. Also ja, es gibt so Menschen, aber ich merke so, bei mir funktioniert, ich bin nicht so.
Ja, ich habe gerade so für mich reflektiert, dass es für mich oft, glaube ich, eine Mischung ist, dass wenn ich grundlegend begeistert bin, dass es durchaus Tage geben kann, wo die Motivation, warum auch immer gerade, vielleicht nicht hoch genug ist, um selbst anzufangen und dass es mir dann oft hilft, in einer Gruppe zu sein von anderen, die sagen, ey, ich lerne das auch. Komm, lass uns eine Viertelstunde spielen oder lass uns ein bisschen was zusammen machen. Und wenn du nach einer Viertelstunde keinen Bock mehr hast, dann hörst du dann auf. Aber meistens, wenn ich dann erstmal angefangen habe, das heißt, ich kann zumindest sagen, ey Leute, ich will das gerade lernen und ich bin heute nicht so motiviert, mag mich irgendwer mitnehmen. Mm. Und dann unterstützt das oft total schön und dann hat das nichts mit Zwang und ich muss jetzt zu tun, sondern mit einmal ein bisschen Anschubenergie geben und dann auf der Welle mitsurfen können.
So. Ja. Dieses gemeinsame Raum halten, oder?
Ja,
den Raum halten, die Ja, eben. Ich glaube, es braucht mehr solche Dörfer, Orte, ja. Räume. Ich gehe für das, für solche Räume im Moment. Das ist mir mega wichtig. Ich möchte solche Räume halten, wo Menschen einfach ankommen dürfen, vor allem mal sein dürfen und sich wieder erinnern dürfen. Was ist mir eigentlich wichtig? Was macht mich eigentlich aus? Was begeistert mich? Was ist meine Leidenschaft? Jemand kam dann und hat gesagt, hey, ich will unbedingt die Kräuter kennenlernen, die Wildkräuter in meiner Umgebung und daraus etwas machen. Wunderschön.
Ja. Ich merke, dass all das, was du mir schilderst, also vielleicht muss man das, vielleicht um das an der Stelle noch einmal für Zuhörende ein Stückchen zu erklären, der Effinger Coworking Space, die jungen Menschen, die dort sich am Co-Learning beteiligen können, sind häufig schon Jugendliche. Ich meine, Marco sagte, dass sozusagen Voraussetzung ist, du kannst hier alleine herkommen, du kannst allein mit der Bahn herfahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dich selbstständig hier im Space bewegen. Und so wie ich dich verstehe, den Ort, den ihr jetzt kreiert, ist vor allem für junge Kinder. Das, was bei uns hier in Deutschland so das Grundschulalter ist. Und die Vision, die du mir hier schilderst, von einem kleinen Dorf, wo Kinder sich eigentlich zwischen all den Erwachsenen, die sich einbringen möchten, beteiligen können und all die Fertigkeiten, die dadurch eingebracht werden, auch dort partizipieren, mitlernen, all diese Charaktere erleben. Es klingt für mich nach einem wunderschönen Ort. Und wie können all die Menschen, die hier zuhören, die sagen, ja, ich glaube, ich habe die Bereitschaft, mich um so einen Raum zu kümmern, etwas neu zu gestalten, jetzt anzufangen. Was würdest du diesen Menschen raten? Ich gehe davon aus, dass sie sich vielleicht auch im Anschluss an dieses Gespräch mit dir in Verbindung setzen könnten. Aber gibt es etwas, was du Menschen raten würdest, die von heute auf morgen sagen oder den Funken in sich haben, ja, ich als Elternteil, der jetzt gerade gar nicht weiß, wie er da anfangen soll, ich möchte was anders machen. Ich möchte meine Kinder vielleicht aus der Schule rausnehmen. Ich möchte so einen Ort gestalten. Ich möchte mich kümmern. Wie kann ich mich dieser Bewegung anschließen, sozusagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich so auf meine Entwicklung zurückschaue, dann ist es wie ein Wachsen, ein etwas Organisches. Es ist nicht von heute auf morgen etwas, wo du einfach sagst, da steige ich ein, zack. Es beginnt mit deinem Bewusstwerden, was dir wichtig ist. Mit dem Austausch in deinem Umfeld, ein feines Reinspüren, wie geht es dir damit? Dann hat bei mir LinkedIn extrem viel geholfen, das sichtbar zu machen. Das war so meine Plattform. Vielleicht nimmst du YouTube, vielleicht hast du sonst irgendeinen Kanal, den du brauchst, um das sichtbar zu machen. Aber LinkedIn hat mir geholfen, das sichtbar zu machen, was in mir abgeht. Und hat für nötige Resonanz gesorgt von Menschen, die sagen, da ist was dran, ich möchte gerne mich mit dir vernetzen. Und irgendwann kam bei mir und meiner Frau der Schritt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es mal öffentlich. Wir starten einfach mal und stellen das in den Raum, diese neue Form des Lernens. Wer hätte Interesse daran? Und haben da wie bei uns zu Hause eine Infoveranstaltung gemacht, wo dann 20 Personen gekommen sind und
wie habt ihr dazu
sich
eingeladen?
Mit uns ausgetauscht haben. Genau, über Kontakte und einfach WhatsApp-Status und so weiter. Einfach direkt Flyer verteilt auch, für die es interessiert hat. In einem Familienchat, wo lauter Familien mit Kindern im ähnlichen Alter drin waren, haben wir es mal gestreut und gesagt, hey, wir möchten gerne einen Austausch machen. Und einfach mal das sichtbar machen, sein eigenes Anliegen und mal schauen, was zurückkommt. Ich finde, das ist ja eigentlich das Schöne an diesen sozialen Medien. Eine positive Seite. Ich kann etwas sichtbar machen. Wir reden immer davon, was alles nicht gut ist, aber das, was ja uns bewegt, uns ja ins Nachdenken bringt, das ist auch etwas sehr Kostbares, dem ich so wie einen Raum geben kann, oder dass ich ihn, oder besser gesagt, dass ich eben sichtbar machen kann für andere. Wie sollen das andere rausfinden? Oder die müssen ja irgendwie in Berührung kommen. Deshalb ist das eine für mich so wie, was du tun kannst, ist darüber sprechen in deinem Umfeld, es zu einem Thema machen und nicht zu einem Thema, ach, die Schule, das ist ja wirklich ein schlimmer Ort und so weiter, sondern wie könnte Lernen anders sein? Wie könnten wir uns verbinden? Wie könnten wir Räume schaffen, wo Lernen wieder ganz natürlich stattfindet? Ich glaube, es ist wie wichtig und wertvoll, wenn man sich selber als Katalysator sieht und nicht denkt, ich muss mich irgendwo anschließen, damit es funktioniert. Weil sonst bist du wieder abhängig von irgendetwas und denkst wieder, die bringen mir das verheißene Veränderung, sondern mehr so, wie kann ich selbst Teil dieser neuen Lernkultur werden, indem ich beginne, diesen Raum zu öffnen. Weshalb nicht sagen, ich mache einen Nachmittag, wo wir einfach uns mit einem Thema auseinandersetzen. Und wir zum Beispiel begonnen Anfang Jahr. Wir haben jemanden eingeladen, eine Tante, die liebt Weidenflechten. Sie macht das seit Jahren. Wir haben den Raum geöffnet und gesagt, hey, alle, die Lust haben, die können kommen. Du gibst am Schluss so viel Geld, wie du bereit bist zu geben, und wir vertrauen darauf, dass meine Tante genug kriegt für diesen Tag, so dass sie sagen kann, doch, ist gut für mich. Und das sind dann auch etwa total in 2 Tagen, glaube ich, vielleicht 30 Leute gekommen, mit Kindern und Erwachsenen, und es war ein fröhliches Miteinander. Die Kinder haben manchmal mitgemacht, manchmal einfach wieder gespielt, und ist ja beides Spielen, oder? Und so haben wir jetzt das wir sind da dran, wir sind das am Kultivieren. Du fragst mich, wie können andere da Teil davon sein? Ich bin selber noch am rausfinden, weil ich habe ja auch nicht die Lösung. Ich bin mehr am eben dieses forschende, neugierige Entdecken, hey, was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Umfeld? Dieses wieder ins Ausprobieren kommen und nicht sich lähmen lassen von, die Institution ist dann grauenhaft und schlimm, und all das zu sehen, was nicht geht, sondern beginnen zu sehen, hey, der Mensch mit seinen Bedürfnissen ist eben noch gleich. Da ist Bedürfnis nach Verbindung, nach Gemeinschaft, nach einem wertefreien Raum. Das ist hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Das ist bei jedem so. Da würde ich die Hand ins Feuer legen. Ich sehe es ja. Ich muss es gar nicht mehr bestätigt kriegen. Ich sehe ja, was passiert mit den Menschen. Sie gehen inspiriert, erfüllt aus solchen Zeiten.
Ja. Das ist für mich das, wozu wir in diesem Gespräch inspirieren möchten. Wenn es etwas gibt in dir, was Lernen und Begleiten von jungen Menschen anders gestalten will, dem zu folgen und dem Raum zu geben. Und ja, da bist du für mich ein wunderschönes Beispiel, dass es viel wichtiger ist, anzufangen, als die Idee zu haben, man könnte den Weg vorher festschreiben und festlegen und einen Plan abarbeiten, sondern den Mut zu haben, einer inneren Stimme zu folgen und anzufangen und dann zu schauen, was sich zeigt. Ja.
Nee.
Ich frage zum Schluss von dem Gespräch immer noch mal, ob es jetzt zum Schluss für dich noch etwas gibt, was noch nicht gesagt wurde, was dir noch wichtig wäre zu erwähnen, worauf wir nicht eingegangen sind in diesem Gespräch.
Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht warten auf ein Diplom, auf jemanden, der uns auf die Schulter klopft und sagt, jetzt kannst du es. Jetzt kannst du und darfst du anfangen. Sondern dass wir einfach ganz bewusst und jeden Tag diese Gegenwärtigkeit, dieses ganz Dasein und unserer Leidenschaft folgen, da Schritte wagen, Schritt für Schritt, kleine Schritte. Ich finde das spannend, James Clear, das ist so ein Autor, der ist bekannt für dieses Thema Verhaltensänderung. Und er sagt, das Ziel ist super, es ist wichtig, aber es ist nur, gibt uns nur die Richtung vor. Wichtiger sind die Schritte, die kleinen Schritte. Das System, das wir schaffen, das unterstützende System, das uns dorthin bringt. Oder vielleicht aber auch dann ganz an einen anderen Ort, weil das Glück ist nicht im Ziel zu finden, sondern für mich immer mehr im jetzigen Moment. Da ist das Glück. Und ich finde, das ist etwas, was ich glaube, da liegt der Schlüssel für mich so. Dieses ganz präsent sein in dem Moment, nicht im Widerstand sein, sondern dem Raum geben, was so lebendig ist in mir. Und wenn das, was so lebendig ist, mich halt aus etwas rauszieht, dann folgt dem, ohne diese Angst, permanente Angst zu haben, was könnten die Konsequenzen sein. Ich glaube, das ist möglich, ohne dass wir gleich in eine solche Notlage geraten, dass wir nicht mehr ein- und auswissen. Ich glaube, da könnten wir mehr mutig sein und einfach mal probieren und wagen. Schauen, was passiert. So diese neugierige, kindliche Haltung, die ich bei meinen Mädels sehe, die wünsche ich mir mehr für mich selbst und für mein Umfeld. Dieses, hey, let's do it, probieren wir es.
Ja, da sind Kinder ganz wunderbare Vorbilder für uns Erwachsene, ohne Versagensängste.
Genau.
Angstfrei oder relativ angstfrei, einfach Dinge auszuprobieren. Ja. Herr Johnny, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ja, für deine Offenheit und Bereitschaft, diesen Weg zu teilen und uns teilhaben zu lassen an diesem Prozess der letzten Jahre deines Weges.
Ich danke dir, Maike. Danke dir fürs Sichtbarmachen und meines bescheidenen Wegs, weil ich glaube, es ist einfach auch ein Weg und nicht vollkommen, sondern geprägt von ganz vielen Hochs und Tiefs und von viel Unvollkommenheit. Und ich glaube, es ist, also ich finde es extrem schön, dass du das sichtbar machst. Das, danke dafür.
Ja, ich danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss. Maike, bis bald.
Bis bald.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.